Heute in Transfer Update die Show. Bayern geben Gas. Kompany will dieses Burnley-Juwel. Und was ist dran an den Gerüchten um Omar Marmoush? Außerdem Dieter tief im Westen. Wie gut passt Hacking zum VfL Bochum? Und neuer Mega-Vertrag. Das plant Inter Mailand mit Defensivass Jan-Aurel Bissek. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show XXL.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe am Montag. Heute in der Besetzung Patrick Berger, Florian Plettenberg. Schön, dass ihr da seid.
Freut mich, hat es lange nicht mehr gegeben.
Freut richtig. Mich. Ja, ist ein bisschen her, ne?
Auch wichtig.
Deadline Day, ja?
Echt? So lange?
Gefühlt, ja.
Mann, Mann. Der nächste Deadline Day ernaht.
Ja, ist nicht mehr so weit und wir haben ganz frische Infos, weil Mathis Tell einen Anruf bekommen hat aus England.
Boah, du startest direkt rein, das gefällt mir. Wir starten mal mit den Bayern seit langer, langer Zeit, denn es gibt einiges zu berichten. Wir machen es schnell bei Mathis Tell. Er wird uns noch ein paar Tage, ein paar Wochen begleiten. Ihr wisst es, die Bayern eher offen für eine Leihe, Mathis Tell noch nicht. Und das Karussell um Tell, das dreht sich jetzt. Nottingham Forest hat sich nach unseren Informationen in den vergangenen Tagen bei ihm erkundigt, ob eine Leihe möglich ist. Im Winter, Tell und sein Management haben erstmal mitgeteilt nach unseren Infos, nein, wir planen derzeit noch keinen Abgang. Forest ist dran, ein paar andere Teams aus der Premier League auch, ebenso Werder Bremen, aber noch keine finale Entscheidung. Forest, die wollen nachrüsten, derzeit Platz 3 in der Premier League.
Du hast dir natürlich jetzt keinen Gefallen getan mit dem Satz, Mathis Tell machen wir schnell, weil wir natürlich auch den Rest der Sendung von dir jetzt reimend erwarten.
Du weißt, dass die Schnelligkeit in der Sendung ist einer meiner unglaublichen Stärken.
Aber es wird deshalb,
nicht die Würze.
Das wird aber deshalb spannend, weil die nächsten Namen Omar Marmoush und Luka Kolejoscho sein werden, über die wir sprechen. Und das sind zwei Namen, mit denen sich die Bayern schon mehr oder minder stark beschäftigen. Omar Marmoush besprechen wir gleich. Da ist auch die Frage zu klären, was kann der momentan eigentlich nicht. Und Luka Kolejoscho, den muss man, glaube ich, nicht unbedingt auf den Zettel haben. Wer ist das?
Nein, aber spätestens nach dieser Sendung sollte ihn jeder auf dem Zettel haben, denn wir haben eine Exklusivnachricht über die Bayern. Nämlich, die Bayern sind an ihm dran, an Luka Kolejoscho. Wer ist das? 20 Jahre jung, ein Italiener mit amerikanischem Passvertrag bis 2029 beim FC Burnley. Und Vincent Kompany kennt ihn ganz genau, weiß ganz genau um die Stärken von Kolejoscho. Das ist ein Spieler für die rechte Außenbahn, der aber auch auf der linken Außenbahn zocken kann. Und der hat einiges drauf. Die Bayern haben ihn nach unseren Informationen auf dem Zettel als mögliches Transferziel für den kommenden Sommer. Sie haben ihn intern besprochen, sie haben ihn intern analysiert. Sie sehen ihn als absoluten Perspektivspieler, der sich entwickeln kann. 15 Spiele hat er gemacht bei Burnley, letztes Jahr in der Premier League unter Kompany. Noch alles in der sehr, sehr frühen Phase. Aber Luka Kolejoscho, ein Thema beim FC Bayern.
Und Patrick, du hast dir das zusammen mit Create Football mal angeguckt, was den auszeichnet, was er kann und wo vielleicht noch Nachholbedarf herrscht.
Würde tatsächlich sehr, sehr gut passen, was Luka Kolejoscho angeht. Erinnert so ein bisschen an Michael Olise oder auch Désiré Doué. 1,75 ist er groß, feilschnell, der 20-Jährige. Vor allen Dingen im Tempo sehr, sehr gut, explosiv im Dribbling. Das ist das Interessante, einer der stärksten Dribbler in der vergangenen Premier League-Saison und defensiv sogar ganz gut kreiert. Sehr, sehr viele Chancen. Kann tatsächlich jede Top-Mannschaft, ein bisschen Entwicklung braucht er auch, nach vorne bringen. Aber es gibt auch Schwächen, einerseits im Abschluss und was die Physis angeht. Denn letzte Saison war er verletzt mit einer Kniegeschichte. Von Dezember bis Mai ist er ausgefallen. Aber aktuell topfit, Luka Kolejoscho, ein sehr spannender Mann.
Wollen wir uns ihn einmal in Aktion angucken?
Ja, sehr gerne. Und zwar sehen wir hier sein Tor, sein einziges in der vergangenen Saison in der Premier League beim 5:0 gegen Sheffield. Das war der 14. Spieltag. Spieltage später hat er sich verletzt am Knie. Aber wir sehen es hier auch, er kommt auch invers mit seinem rechten Fuß gerne über die linke Außenbahn, zieht dann gerne rein und sucht dann das lange oder eben das kurze Eck. In dieser Saison 11 Einsätze in der Championship, in der zweiten englischen Liga, 2 Tore, 0 Assists. Also an seiner Quote kann er noch arbeiten, aber einer, dem die Bayern zutrauen, dass er die nächsten Schritte gehen kann, möglicherweise beim deutschen Rekordmeister.
Einer, der das schon nachgewiesen hat, auch am Wochenende wieder, Omar Marmoush in unfassbarer Form aktuell. Wir hören mal rein in Vincent Kompany, der sich nach dem Auswärtsspiel der Bayern am 6. Spieltag in Frankfurt, da gab es ein 3-3 Unentschieden, Marmoush übrigens auch da, doppelter Torschütze, so über den Ägypter geäußert hat.
Die Qualität im Abschluss und die Geschwindigkeit sieht irgendwie manchmal so ein bisschen locker aus und dann, wenn er richtig antritt, dann ist er schon sehr schnell. Wir haben viele auch in Bayern natürlich, aber er ist einer von diesen Spielern natürlich, die in die richtige, in eine richtige Verein wächst und das siehst du auch.
Ja, sagt Vincent Kompany über Omar Marmoush, 14 Spiele, 21 Scorerpunkte, unfassbar bislang. Deshalb müssen ihn die Bayern ja eigentlich auf dem Zettel haben.
Der treue Zuschauer dieser Sendung wird vernommen haben in den Halbsätzen, die wir öfter gewählt haben, abwarten, was da passiert, wenn Liverpool vielleicht was im Winter schon braucht oder die Bayern ausflippen. Das tun sie nicht. Aktuell funktioniert das beim FC Bayern sehr gut, vor allem in der Offensive. Aber im kommenden Sommer soll etwas passieren auf dem Flügel. Die Zukunft unklar von Gnabry, von Coman und von Leroy Sané. Und deswegen können wir definitiv sagen, Omar Marmoush steht nach unseren Informationen auf der Liste des FC Bayern. Interesse ist auf jeden Fall vorhanden. Max Eberl, ein richtig großer Fan von Marmoush. Nicht erst seit diesem 3-3, sie verfolgen ihn schon länger. Aber seit dem 3-3 ist dieser Austausch, dieses intensive Scouting noch mal krasser geworden. Und wir können sagen, es gab bereits erste lose Gespräche. Man hat sich erkundigt über die Vertragssituation, über die Zukunftsgedanken des Ägypters. Noch keine Einigung, noch keine Verhandlungen in der sehr, sehr frühen Phase. Liverpool mischt da mit. Und er wird eben nicht günstig, denn aktuell ruft Eintracht Frankfurt nach unseren Infos einen Preis auf von ca. 50 bis 60 Millionen Euro. Keine Ausstiegsklausel. Frankfurt will ja gerne verlängern. Macht er erstmal noch nicht mehr. Aber Marmoush auf der Liste der Bayern. Mögliches Transferziel für 25, aber den Daumen, den setzen wir erstmal noch auf eine 3. Da ist in alle Richtungen noch alles möglich.
Ja, auch weil du es angesprochen hast, ne? Auch weil der FC Liverpool dann möglicherweise auf die Suche gehen muss. Nachfolger für Mo Salah möglicherweise wäre ja dann eine passende Alternative irgendwie, Omar Marmoush. Aber in Liverpool beschäftigt man sich auch noch mit zwei andere Namen aus der Premier League, über die wir jetzt sprechen wollen. Wir gucken gleich auf Antoine Semenyo, starten aber mit Brian Bumeau.
Genau, und wir leiten diesen Liverpool-Komplex ein mit der Information, die vielleicht nicht jedem klar ist, aber drei Top-Verträge laufen aus. Von Trent Alexander-Arnold, von Virgil van Dijk und von Mo Salah. Deswegen Liverpool bereits am intensiven Scouten und er ist einer der Kandidaten, die nach Informationen von Sky beobachtet werden. Brian, ausgesprochen Bumeau, das ist ein Flügelspieler. Spieler, richtig spannender Mann von Brentford. 18 Mal lief er bisher für Kamerun auf. Der spielt eine richtig starke Saison mit Brentford in der Premier League. 9 Einsätze bislang, 9 Tore, 8 Assists. Und das ist eine ordentliche Quote für den 25-Jährigen.
Und über Antoine Semenyo sprechen wir gleich. Gucken wir uns erstmal sein Tor an am Wochenende. Hat er getroffen, kommentiert das Ganze von Dominik Müller. Bei uns natürlich die Premier League auch alles live. Und die Cherries haben ja City geschlagen.
Milos Gerkes. Gerkes, gut gemacht, Semenyo! 1-0, 9. Minute! Die Cherries führen! Gerkes, super Lauf und dann Semenyo dreht sich da um Guardiol herum im Stile eines Top-Torjägers.
Ja, und nichts weniger brauchen sie in Liverpool.
Ja, lass mich noch eine Korrektur liefern. Bumeau, 9 Einsätze in der Premier League, 8 Tore, 0 Assists. Spannende Quote hat auch Semenyo, habt ihr gerade berichtet, 24 Jahre ist er jung, hat noch einen Vertrag bis 2029 bei Bournemouth. Bisher in der Premier League 10 Einsätze, 4 Tore und einen Assist. Bisher lief er 21 Mal für Ghana auf. Das sind zwei Namen, die werden intensiv gescoutet von den Reds.
Bei der Eintracht steht noch ein anderer Spieler im Fokus, Hugo Larsson, der sich so entwickelt, wie man sich das, glaube ich, in Frankfurt vorgestellt hat. Vielleicht hat man nicht mit dieser Geschwindigkeit gerechnet. Das wird dann vielleicht auch zum Problem, Kerry Hau.
Hugo Larsson ist einer der Shootingstars bei Eintracht Frankfurt und zählt derzeit zu den spannendsten Mittelfeldspielern in der Bundesliga. Der 20 Jahre alte Schwede hat das Interesse einiger Topclubs schon geweckt. Nach unseren Informationen schauen gerade aus der Premier League einige Hochkaräter genau hin. Der FC Liverpool, der FC Arsenal und auch Tottenham Hotspur, so hören wir, haben Larsson genau im Blickfeld. Aber auch der ein oder andere Bundesliga-Konkurrent der SGE. Trotzdem, die Frankfurter Bosse um Markus Krösche können sich entspannt zurücklehnen, denn Larsson fühlt sich wohl am Main und er hat auch deshalb vor kurzem seinen Vertrag vorzeitig verlängert bis 2029 und ganz wichtig, aus Frankfurter Sicht ohne Ausstiegsklausel.
Große Erleichterung. Samstagabend in Dortmund und im näheren Umkreis war zu spüren, glaube ich, nach dem trotz der personell angespannten Lage 2-1 gegen RB Leipzig. Da ist erstmal wieder ein Ergebnis da, das man gebraucht hat. Wir werden den Blick schon mal ein bisschen weiter vorauswerfen, Patrick, was den BVB angeht, auf den Sommer 26, da enden 8 Verträge von teilweise namhaften und verdienten Spielern. Wie geht der BVB das an?
Ja, Krisenmodus noch nicht so ganz überwunden in Dortmund, auch wenn das Spiel jetzt ordentlich war. Einige Spieler, die wir gerade auch im Bild sehen, Can, Süle, Brandt, oft auch in der Kritik. 8 Verträge laufen aus. Wir haben es den Sommer der Wahrheit genannt, denn die Bosse um Ricken, um Kehl, um Mislintat müssen entscheiden. Was machen wir mit denen? Geben wir den einen oder anderen ab? Verlängern wir vielleicht sogar? Alles zwar noch im Anfangsstadium, aber gerade bei Emre Can, bei Niklas Süle und Julian Brandt, da wären 30 Millionen Euro Jahresgehalt dann theoretisch frei oder hängen dann eben nach. Und da muss man sich überlegen, ist da immer die Leistung auch so gut gewesen? Wenn wir ein bisschen weitergehen mit Alex Meyer, mit dem sind sie sehr zufrieden. Der Ersatz von Gregor Kobel wollen da grundsätzlich verlängern. Gleiches gilt auch für den Mann hier, für Almugera Kaba. Linksverteidiger haben viele noch nicht auf dem Zettel. Bei Gio Reyna sieht es ein bisschen schwerer aus. Die Zeichen eher auf Abschied. Also da glauben sie nicht mehr, dass er nochmal richtig explodieren wird. Und Pascal Groß, haben wir ja damals exklusiv berichtet, eine Option bis 2027 kann das Ganze verlängert werden. Nur den Mann, den wollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen.
Ja, Daniel Mahlen, den es hier im 3-Monats-Rhythmus irgendwie in die Sendung weht, weil er doch immer wieder mit einem Abflug plant oder zumindest Gedanken in diese Richtung hat. Wie konkret wird das?
Ja, also
in näherer Zukunft.
Das kann konkret werden, denn er ist nie so richtig glücklich und zufrieden geworden beim BVB, auch in Dortmund. Fremdelt mit der Stadt, hat auch, wie wir das gehört haben, einen Schicksalsschlag privater Natur verkraften müssen, hat mehrfach schon den Abflug gesucht, geplant, hat deshalb damals die Berateragentur gewechselt, hat sich von Raiola, Erbin, Rafaela, Pimenta getrennt, ist dann zu einer neuen Agentur gegangen, die ihm einige Vereine im Sommer gebracht haben, unter anderem Brentford war interessiert, Crystal Palace, Everton, auch Nottingham sich mal mit ihm beschäftigt, aber da hat der Holländer gesagt, nee, das ist nicht der Verein, den ich als nächsten Step sehe, sieht man auch ein bisschen Anspruch, Wirklichkeit, gehen da vielleicht auch auseinander. Bei ihm grundsätzlich die englische Premier League sein erklärtes Ziel. 40 Millionen Euro, das war mal so das Preisschild des BVB. Aber aktuell muss man sagen, das kriegen sie ja nicht. Also ein Minusgeschäft wäre bei einem Kauf, den sie übrigens in Erwägung ziehen würden, ist nicht vom Tisch, ist durchaus möglich, wäre ein Minusgeschäft tatsächlich.
Ja, auch bitter für ihn. Ne? Leipzig kaum Spieler im Kader und er wird in der 79. Minute erst eingewechselt. Zeigt momentan wahrscheinlich auch dann die Wertschätzung
von der Einzige mit den ganzen U23-Spielern. Ne? Und wichtig, 30 Millionen hat der BVB für ihn ausgegeben. Damals nach Eindhoven überwiesen.
So. Ja. Und dann gucken wir noch auf die Spieler, die aktuell verliehen sind. Das sind diese vier hier. Wie stellt sich deren Situation da an deren Zukunft?
Ja, tatsächlich mit dem einen oder anderen läuft es gut, bei dem anderen nicht so. Sehr gut läuft es bei Soumaila Coulibaly im Trikot von Brest. Da absoluter Stammspieler, gegen Leverkusen in der Champions League eine Top-Leistung gezeigt. Da ist der BVB heilfroh, dass er im Sommer zurückkehrt. Haben ja auch immer einen Engpass, gerade in der Innenverteidigung, halten große Stücke auf den Jungen. Bei den beiden Stürmern links, Sebastian Haller, funktioniert gar nicht bei Jägernes. 7 Spiele, noch kein einziger Treffer. Da gibt es ja auch keine Option, kommt im Winter zurück. Also da bin ich gespannt, was der BVB macht. Bei Moukoko läuft es etwas besser. 2 Tore, 2 Assists für Nizza. Da gibt es ja die Option, die die Franzosen ziehen können für 18 Millionen Euro. 15% Weiterverkaufsbeteiligung. Also auch sehr gespannt, was die dann machen, die Dortmunder. Und oder vor allen Dingen, ob Nizza macht. Und bei Salih Özcan, der pendelt zwischen Bank und Stammplatz, gibt da ja keine Option, kehrt also im Sommer wieder zurück zum BVB.
Und morgen dann schon der nächste Halt, Dienstag, Champions League zu Hause. Das ist immer wichtig dazu zu sagen für Borussia Dortmund. Dann sind die Vorzeichen grundsätzlich schon mal gut. Und da gibt es einen Spieler bei der gegnerischen Mannschaft, das wird Sturm Graz sein, auf den man genauer achten muss. Sarah Witschereck.
Dann schauen wir noch auf Lovro Zvonarek, 19 Jahre jung, Bayern-Talent, zurzeit an Sturm Graz verliehen. Er ist dort auf dem Weg zum Stammspieler. Es war klar, dass er in Österreich ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Jetzt läuft es aber offensichtlich richtig gut bei ihm. Vor gut einer Woche hat er seinen ersten Treffer gemacht in Linz. Er war nur 25 Minuten auf dem Platz und wurde dann zum entscheidenden Mann des Spiels. Und das schauen wir uns jetzt mal an.
Dann Zvonarek! Mit dem 2:1 für Sturm. Für ihn persönlich natürlich ein großer Moment. Lovro Zvonarek, der 19-Jährige, mit seinem ersten Tor für Sturm.
Er hat das Zeug, die Liga in Österreich zu dominieren, kann dort Erfahrung in der Champions League sammeln. Und die Bayern verfolgen seine Entwicklung ganz genau. Er hat nämlich den Anspruch, zurückzukehren nach München, muss aber erstmal ein bisschen mehr Spielpraxis sammeln. Und einer, der ihn im Sommer nach Graz geholt hat, jetzt aber in Hoffenheim tätig ist, Andreas Schicker, hat sich bei uns am Sky-Mikro zu seiner Entwicklung geäußert.
Er ist definitiv auf einem guten Weg. Ich traue ihm sehr viel zu, weil er zudem, dass er ein sehr, sehr guter, kreativer Fußballer ist, auch ein Top-Mensch ist. Ein sehr, sehr, sehr charakterlicher Typ ist auch, der was sehr bodenständig ist. Und ja, bin gespannt, wie weit es dann auch für Lobro geht, aber ich traue ihm sehr viel zu.
So sagt das Andreas Schicker. Dann sind wir jetzt bei Sebastian Hoeneß, hattest du am Freitag schon angekündigt. Da, über den müssen wir mal sprechen, denn da habt ihr euch heute mit der Lupe vorgegangen. Habt ihr was gefunden?
Ja, schön.
Ja, ja. Da gibt's viel zu finden. Und das Allerwichtigste, wir halten unsere Transfer-Update-Versprechen. Am Freitag haben wir es euch gesagt, dass wir uns mit ihm beschäftigen werden am Montag. Und deswegen lass uns loslegen. Sebastian Hoeneß, und das muss man wirklich nochmal konstatieren, unglaublich, auch was der VfB in dieser Saison reißt. Sie mischen überall mit, spielen eine ordentliche Runde, trotz vieler namhafter Abgänge, trotz eines nicht einfachen Transferfensters im Sommer. Die große Frage ist jetzt, wie geht das weiter, vor allem mit Sebastian Hoeneß? Denn man muss auch eines klar festhalten, das Interesse ist da. Es gibt Anfragen, es gibt die ersten konkreten Anfragen. Aber erstmal zum Stand. Sebastian Hoeneß, Vertrag bis 2027, das ist bekannt. Das nochmal zur Erinnerung, eine Ausstiegsklausel, die hat er. Das hat ja sein Vater und Berater Dieter Hoeneß bereits öffentlich bestätigt. Nach unseren Informationen liegt sie für das In- und Ausland bei ca. 7 bis 8 Millionen Euro. Also das gut reinverhandelt vom VfB, 7 bis 8 Millionen Euro, das ist kein Schnäppchen. Sebastian Hoeneß lässt sich jetzt erstmal nicht drängen, nicht verleiten, will eine Entscheidung über seine Zukunft nach unseren Infos im Frühjahr treffen. So um den März rum soll es eine klare Tendenz von ihm geben, ob das beim VfB weitergeht oder nicht. Aber der VfB bereitet sich vor, sie sind nicht blauäugig, Fabian Wohlgemut hören wir, sie wissen, Alexander Werle, da könnte was passieren, deswegen wird der Trainermarkt bereits sondiert, keine konkreten Gespräche geführt, aber sie fühlen vor, sie schauen und einer der Kandidaten ist auch beim VfB Stuttgart, Sandro Wagner, Leverkusen beschäftigt sich mit ihm, Hoffenheim hat ihn auch auf dem Schirm, aber Sandro Wagner auch beim VfB ein Thema.
So, und wie plant Sebastian Hoeneß selbst?
Er selbst schließt den Verbleib keinesfalls aus. Er hat da was aufgebaut mit Werle, mit Wohlgemut. Und für ihn geht es aber vor allem nach unseren Informationen darum, wie wird der Kader aufgestellt sein? Ist diese Mannschaft im nächsten Sommer, in der nächsten Saison wettbewerbsfähig? Das war ja jetzt schon nicht einfach, all diese Abgänge, Gyarassi und Anton zu kompensieren. Millot hat eine Ausstiegsklausel, Leveling hat eine Ausstiegsklausel. Also das wird nicht einfacher für den VfB im nächsten Transfersommer. Und davon will er maßgeblich abhängig machen, ob das beim VfB weitergeht. Und wenn die Qualität hoch bleibt, dann ist eben der Verbleib nicht ausgeschlossen. Aber da muss schon noch ein bisschen was passieren. Er ist auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten in Leverkusen. Das hatte ja Patrick bereits im Transfer-Update berichtet. Dabei bleibt es. Aber er hat eben auch konkretes Interesse aus der Premier League. Wir können da jetzt noch nicht alle Vereine nennen. Aber es gibt einige Teams aus England, die sich mit Sebastian Hoeneß beschäftigen.
Auch weil er sich den Ruf als Bessermacher angeeignet hat oder etabliert hat. Aber bei Franz Kretzig funktioniert das nicht so. Der ist ja ausgeliehen von den Bayern. Franz Kretzig ist das erste Mal auffällig geworden. Ich glaube, dieses Testspiel gegen Liverpool damals auf der Asienreise haben wir live auch bei Sky Sport News gezeigt. Ein super Tor gemacht. Dann im Trikot der Münchner noch 2, 3 gute Spiele, dann zum VfB verliehen. Aber da geht gar nichts, ne?
Ja, super Typ, super beliebt, auch beim VfB. Das ist ein richtiger Schwiegermutterliebling. Das ist einfach ein richtig guter Typ, aber das funktioniert eben noch nicht. Muss man ja auch mal dazu sagen, nicht alles kann funktionieren. Diese VfB-Leihe, das ist jetzt noch nicht von Erfolg gekrönt. Vertrag bis 27 beim FC Bayern. Aktuell hat er wirklich keine Einsatzchance bei den Schwaben. Jetzt wurde er ja zur zweiten Mannschaft abgeschoben, aber das ist eben nicht sein Anspruch. Deswegen ist ein Leihabbruch im Winter nicht ausgeschlossen, ist möglich, noch nicht konkret geplant, müssen wir aber im Blick behalten.
Gucken wir auf ihn hier. Dieter Hecking, so erwarten wir ihn dann am Dienstag bei seiner Vorstellungspressekonferenz, dass er einschwebt mit Fallschirm. Er soll den VfL Bochum, der tief im Westen sitzt, aber momentan vor allem tief im Süden der Tabelle festhängt, dort wieder rausholen.
Im blau-weißen Fallschirm. Übrigens, ja. Irgendwann will ich, dass du, Plätti, im schwarz-gelben Fallschirm hier reinfliegst.
Headline Day. Kann ich dir gleich sagen, mir braucht niemand im Leben einen Heißluftballonflug schenken. Ich würde auch niemals irgendwo runterspringen. Man stelle sich vor, mir passiert was, da kann ich kein Transfer-Update mehr machen.
Aber wäre schlecht, das wäre furchtbar.
Meine große Leidenschaft. Nee, ich habe echt so ein bisschen Höhenrespekt bekommen im Alter.
Dann?
Im Alter. Im Alter passt perfekt Überleitung zu Dieter Hecking. 60 Jahre ist er alt, ein Trainerfuchs.
Ne? Ja, absolut. Und dass er nochmal zurückkommt auf die Trainerbank. Ja. Wer hätte es gedacht? Der VfL Bochum hat es ja heute auch offiziell gemacht. Also er soll es machen, soll es rausholen. Hat einen ganz leichten Einstieg auch dann am Samstag bei uns in der Konferenz, zu Hause gegen Leverkusen.
Jo. Ja, auf jeden Fall ist das tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Mann. King Hecking, erinnert euch vielleicht noch, 2015 ja den DFB-Pokal geholt, mit Wolfsburg damals die Hecking-Mütze aufgehabt. Und wir wollen uns vor allen Dingen mal anschauen, wie das Ganze zusammenpasst. Vielleicht erst einmal wichtig zu sagen, Murat Ural kriegt er an die Seite gestellt, der bisherige Co. Markus Feldhoff rückt ins zweite Glied und ein Sportdirektor will der VfL trotzdem suchen, auch wenn Dieter Hecking das in Nürnberg auch mal getan hat. Aber wollen wir mal reinschauen, ob es gut passt?
Absolut. Mit Create hast du dir das angeguckt. Dann bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis. Vor allem mit der Ausgangslage, ne? Ein Punkt nach 9 Spielen, 29 Gegentore.
Genau so ist es. Ein Hauptthema, wenn wir es vielleicht mal von hinten anfangen, der VfL rennt oft ins offene Messer, hat sehr stark an diesem offensiven Angriffspressing festgehalten. In Frankfurt zum Beispiel da extrem unter die Räder gekommen. Dieter Hecking macht das Ganze sehr defensiv, auch in der Arbeit gegen den Ball, steht tief auch in den eigenen Reihen. Also Stichwort Stabilität, enorm wichtig, hat er mit seinen Mannschaften immer gemacht. Damals auch schon Nürnberg unter anderem gerettet in Abstiegsnot. Ist ein sehr guter Kommunikator, krisenerprobt, kennt die Liga, kennt auch den Pott. Ist übrigens 15 Kilometer in Castrop-Rauxel, so rum, vor Bochum aufgewachsen. Und anders als Friedhelm Funkel, der im Übrigen auch ein Kandidat in Bochum war, ist er jemand, der auch spielerische Elemente einsetzt, gerade auf die, über die Flügel. Nur der VfL hat aktuell keine Flügelpfeile. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren könnte.
Das riecht nach 3 Tipps an Dieter.
Ja, für Freitag. Halten wir mal im Hinterkopf.
Der schafft das jetzt, der Dieter, oder nicht? Was trauen wir ihm zu?
Ich glaube es nicht. Ich finde den VfL großartig, aber ich glaube, dass die Qualität im Kader nicht ausreicht.
Ich bin großer Dieter Hecking-Fan, hat ja Wurzeln beim KSV Hessen-Kassel.
Stimmt.
Ich komme ja aus Kassel gebürtig und drücken wir eben alle Daumen. Ja. Geiler Verein, der in der Bundesliga bleiben muss.
Darauf können wir uns einigen. Und der den alten Keeper wieder installiert, Fragezeichen, Manuel Riemann, hat der jetzt eine Chance?
Sicherlich am Ende auch eine Entscheidung, die auch nicht nur, aber auch bei Dieter Hecking liegen wird. Das ist definitiv ein Thema in Bochum, das ist richtig, haben ja zuletzt auch die Kollegen der Bild darüber berichtet. Manuel Riemann ist ja damals, müssen wir sagen, freigestellt worden vom Club, weil es zu Auseinandersetzungen in der Kabine kam. Auch Handgreiflichkeiten standen im Raum. Das Ganze ging es vors Arbeitsgericht. Und jetzt ist es schon so, dass im Präsidium darüber diskutiert wurde, sich die Köpfe da heiß geredet wurden, aber erstmal der Daumen gesenkt wurde, was Manuel Riemann angeht. Ein sehr impulsiver Typ und Charakter. Er selbst will richtig gerne wieder bei den Blau-Weißen, beim VfL zurückkehren, mitmachen. Aber dann als Nummer 2. Das würde er tatsächlich auch akzeptieren. Gibt einige Stimmen, die pro sind, einige, die eben dagegen sind. Und das wird noch sehr, sehr interessant. Aktuell ist es eher ein kaltes Thema, aber es ist ein Typ, der tatsächlich der Mannschaft fehlt.
So, gibt eine Frage aus der Community, die mir lustigerweise gestellt wurde. Ich kann natürlich immer wenig Infos geben. Ich sitze hier auch nur zur Dekoration, aber ihr könnt da weiterhelfen. Niklas hat mir diese Instagram-Nachricht geschickt. Wie sieht's eigentlich mit Riedle Baku aus, da sein Vertrag im Sommer ausläuft? Gibt es die Chance, dass Riedle Baku im Sommer ablösefrei nach Mainz zurückkehrt oder verlängert er eher in Wolfsburg?
Erstmal nochmal sehr, sehr wichtig. Danke, dass du das mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Fühlt euch frei, uns eure Fragen zu schicken. Wenn ihr mal eine Anregung habt, wenn ihr mal eine Idee habt, her damit. Wir lesen und verfolgen, was ihr uns schreibt. Natürlich nur das Positive oder das Konstruktiv-Negative. Diese ganzen Beleidigungen, die gehen alle in den Spam-Ordner. Aber wir widmen uns der Meldung von Niklas. Allerdings, Niklas, sei uns jetzt nicht böse. Wir sind in die Recherche gegangen bei Riedle Baku. Wir können dir aber an der Stelle noch nicht allzu viel sagen, denn unsere Quellen sagen abwarten. Also es lässt sich derzeit noch nicht klar sagen, ob er seinen Vertrag über 2025 hinaus beim VfL Wolfsburg verlängern wird oder ob er nochmal den Wechsel vollziehen wird. Unter Ralf Hasenhüttl, das ist kein Geheimnis, ist er Stammspieler, rechtes Mittelfeld, rechter Außenmann, offensiv, defensiv. Impact könnte noch ein bisschen, der Output könnte noch ein bisschen effektiver sein, aber er ist zumindest mal wieder Stamm. Wir werden es verfolgen und wir werden dich dann irgendwann versorgen mit der Information, wie es weitergeht.
Output generell beim VfL Wolfsburg ein Thema momentan, aber das nur am Rande. Dann gucken wir auf die Lebensversicherung der TSG Hoffenheim. Bevor wir über die Zukunft von Andrej Kramaric sprechen, hören wir erstmal den neuen Sportchef Andreas Schicker.
Andere ist jetzt fast 10 Jahre bei der TSG, hat ja unheimlich viel geleistet auch, ist Rekordtorschütze und habe mit ihm in der Reise beim Porto-Spiel ein längeres Gespräch geführt, habe mit dem Berater auch schon gesprochen und ja, es ist einfach so, dass er ein sehr, sehr wichtiger Spieler auch jetzt noch ist und auch ein absoluter Vollprofi ist und bin mit ihm in Gespräche und wir werden sehen, ja, dass man auch den Vertrag letztendlich dann so schnell wie möglich verlängern können.
Den brauchen sie.
Den brauchen sie definitiv. 296 Spiele, 137 Tore für die TSG und aktuell auch die Lebensversicherung, hast du ja schon gesagt. Vertrag läuft aus und wir hören, André Kramaric kann sich sehr gut vorstellen, im Kraichgau nochmal zu verlängern. Wäre dann ja eine Art Rentenvertrag und ich finde es schon verrückt, wo der überall hätte landen können und spielen können. Der hätte auch einige Top-Mannschaften besser machen können. Abstiegskampf mit den Blau-Weißen.
Marcelo, wir erinnern uns. Real Madrid, Legende, 5-mal die Champions League gewonnen mit den Königlichen, mittlerweile nicht mehr für Fluminense im Einsatz. Man hat den Vertrag aufgelöst, weil es da am Wochenende ein bisschen Trouble mit dem Trainer gab. Er sollte eingewechselt werden, stand schon an der Seitenlinie und dann gab es ein Wortgefecht. Und Marcelo wurde wieder auf die Bank geschickt. Es soll angeblich auch ein Mittelfinger in Richtung Trainer gezeigt worden sein. Ich glaube, dafür gibt es keinen Beleg, aber dieses Gerücht kursiert und jetzt nichts mehr Fluminense.
BVB sucht danach einen Außenverteidiger.
Ja, könnte einer sein. Soll ich mal
mit?
Soll ich mal anrufen?
Ja, mal. Schick mal ein WhatsApp darüber.
Was ja wieder das wäre geil.
Das wäre gut. Ja.
Machen gleich eine kurze Pause und dann gibt es unter anderem Neuigkeiten von der Kollegin Sarah Wiczorek nochmal, die sich ja beschäftigt hat mit ihm hier, mit Jan-Aurel Bissek, der in Italien momentan durch die Decke geht, vor allem sein Marktwert. Wie nah ist er auch dran an der Nationalmannschaft? Das Thema gleich. Hier die Vorbereitung, Sarah, wenn du soweit bist, ne, kannst du mach mal Daumen hoch.
Sarah, Daumen hoch.
Kannst du mich hören? Sarah, Daumen hoch. Ja, super, super, super. Das ist übrigens der Blick in unsere Redaktion, ne, weil immer viele sich bei YouTube dann beschweren, dass es hier so laut ist bei uns im Hintergrund. Aber das ist dieses News-Studio. Das heißt, wir haben hier ein offenes Studio. Alle können uns sehen, wir können alle sehen. Und wenn was ganz Dringendes ist, könnt ihr mit Zettel hier reinflitzen. Das ist Sky Sport News hinter den Kulissen. Bis gleich.
I didn't watch Fenerbahce matches until I came because nobody abroad wants to watch the Turkish league. I was told when the president met me, when the director met me, but I couldn't believe that this was the dimension. It's too gray, it's too dark, smells bad. But that's my job, and I will give everything to my job, to my club.
Das war die Liebeserklärung von José Mourinho an den türkischen Fußball. Oh mein Gott, was war... Also Fenerbahce hat gewonnen gegen Trabzonspor. Er hat sich eigentlich über alles dann noch aufgeregt. Ne? Es ging los mit Schiedsrichter und Video Assistant Referee und dann ging es weiter mit türkischem Fußball im Allgemeinen.
Ja, vor allen Dingen der VAR war es, über den er hergezogen hat. 2 Elfmeter gab es, die er nicht für richtig hielt. Einen, der für ihn nicht gegeben wurde. Ja. Er sagt ja immer, if I speak, I'm in big trouble. Aber ich finde es besser, wenn er speakt.
Ja.
Ja, macht Spaß.
Nehmen wir so mit. José Mourinho, noch Trainer von Fenerbahce Istanbul. Dann gucken wir auf Francesco Totti. Da gab es immer wieder Meldungen zuletzt, dass der sich möglicherweise mit einem Comeback beschäftigt. Comeback-Speziale, Francesco, wieder auf dem Fußballplatz. Es gibt viele Fußballromantiker, die großen Spaß dran hätten.
Ja.
Ist das Träumerei? Wahrscheinlich ja.
Ich kann es nicht einschätzen. Ja. Deswegen,
was sagen die Kollegen in Italien denn?
Die Kollegen in Italien, ich zitiere Gianluca Di Marzio, der sagt Bullshit. Weil er gesagt hat, viel zu alt, macht er nicht. Und er würde ab und zu gerne mal scherzen. Aber er hat ja nachgelegt. Er hat gesagt, nein, das ist kein Scherz.
Er selbst hat es ja gesagt.
Ich fühle mich dazu berufen, das zu tun. Und es gab ja einen Verein, mit dem wurde er in Verbindung gebracht, nämlich mit Como.
Ja, aber das kannst du ja eigentlich machen. Also die Roma-Legende, weiß ich. Also wenn er ihn wieder im Römer-Trikot.
Ne? Ja. Aber biologisch wahrscheinlich deutlich jünger als ich.
Das sagt er selber. Mehrere Serie A-Teams haben bei mir nachgefragt. Ich gebe zu, dass mich das ein wenig zum Nachdenken gebracht hat. Es wäre natürlich nicht leicht, aber im Leben sollte man niemals nie sagen, falls ich etwas Verrücktes machen muss, dann in Italien. Die Kollegen von Sky Italia haben uns aber auch nochmal mitgeteilt. Also das ist, wie du eher sagst, geht eher in diese Richtung BS. Und er war zuletzt, sein Wochenende hat er verbracht bei einem Comic-Festival in Lucca. Als römischer Feldherr verkleidet.
Si pronto.
Haben sie uns auch noch mitgeschickt. Dann sind wir bei der Roma, bei seinem Ex-Verein. Dort ist er eine Legende, aber was dort momentan abläuft, ist schwierig, nicht nur aus Sicht von Mats Hummels, sondern auch er hier in der Kritik, der Trainer Ivan Juric, noch gar nicht so lange da, seit September, 10 Spiele, nur 4 Siege, wird schon wieder eng.
Ja, wird eng und auch unsere italienischen Kollegen von Sky Italia sagen, es gibt die Trainerdiskussion, es gab und gibt die Meetings und es kann sein, dass er nach 6 Wochen schon wieder entlassen wird, nur 11. in der Serie A. Mats Hummels spielt ja immer noch keine Rolle bei den Römern, aber jetzt gibt's die ersten Kandidaten, sollte Juric entlassen werden. Beispielsweise Mancini, ein Kandidat, laut der Gazzetta dello Sport. Der trainiert ja zuletzt Saudi-Arabien. Was wir bestätigen können, ist, dass Frank Lampard tatsächlich ein Kandidat ist, sollte Juric entlassen werden. Frank Lampard war ja zuletzt Interimstrainer beim FC Chelsea, trainierte zuvor den FC Everton und steht jetzt eben auf der Liste der AS Roma.
Da sind wir sehr gespannt. Seine Trainerkarriere jetzt auch noch nicht so von Erfolg gekrönt. Nee. Wir erinnern uns an die Zeit beim FC Chelsea.
Ja, soll er den Totti als Co-Trainer dazu holen? Lampard Cheftrainer, Totti Spielertrainer.
Und Mats Hummels würde wahrscheinlich einen Trainerwechsel auch eher helfen als Schaden, weil viel schlimmer.
Du, das glaube ich auch, ja.
Na gut, das dachte man ja auch schon bei Juric.
Ja, mal gucken. Ja, stimmt. De Rossi war ja der, der Mats geholt hat und deswegen.
Der war aber auch schnell weg. Ah, schwierige Zeiten in Rom. Ja. Werden wir weiter auf dem Schirm haben und gucken jetzt auf, wie versprochen, Jan-Aurel Bissek, der bei Inter Mailand für Schlagzeilen sorgt, aber viel besser weiß das Saravic weg.
Jan-Aurel Bissek, mittlerweile der wertvollste deutsche Spieler der Serie A. Er blüht weiter in Italien auf. Kein Wunder, dass Inter Mailand mit ihm verlängern möchte. Es geht dabei um einen neuen Vertrag bis 2029 mit verbesserten Konditionen. Angepasst an seine Top-Leistung, die er seit Wochen bringt. Sie sind in guten Gesprächen, hören wir. Es sind nur noch wenige Details zu klären. Und wenn ein Deutscher in Italien regelmäßig spielt, ist es auch nicht überraschend, dass er im Blickfeld von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist.
Bissek in der Nationalmannschaft?
Möglich. Nach unserer Info jetzt noch nicht für den November geplant. Jetzt warten wir mal ab, ob vielleicht noch irgendjemand ausfällt. Aber er hat sich auf jeden Fall ins Blickfeld gespielt von Julian Nagelsmann. Er steht auf der Liste von Nagelsmann, von Sandro Wagner. Ich kann mir vorstellen, dass das im nächsten Jahr jemand sein könnte, der eingeladen werden wird.
Auch ein Name, den wir jetzt natürlich auch ein bisschen präsenter haben, weil Celtic Glasgow gegen RB Leipzig spielt. Nicolas Kühn, da ist ein Deutscher bei Celtic, der Leipziger Vergangenheit hat, glaube ich, da in der Jugend gespielt, ne? Bayern 2 und jetzt Celtic.
Das muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Nicolas Kühn, du hast es gerade angesprochen, Bayern 2, Ajax 2, zu Erzgebirge Aue, dann zu Rapid Wien. Aue, ja. Und von Rapid Wien im vergangenen Sommer zu Celtic Glasgow gewechselt. Hatten wir damals explosiv den Transfer bei uns, ca. 3,5 Millionen Euro Ablöse. Und dann war er so ein bisschen, früher das silberne Lorbeerblatt bekommen, weil er mal ein richtig guter Kicker war in der Jugend. Dann wurde es ein bisschen ruhiger. Und jetzt startet Nicolas Kühn so richtig durch. 15 Tore hat er bereits erzielt. 15 Einsätze, 7 Tore, 10 Assists in der laufenden Spielzeit für Celtic Glasgow. Der zockt in der ersten schottischen Liga, ist Stammspieler unter Brendan Rodgers, spielt eine bedeutende Rolle in der Champions League. Unter anderem wird er auch spielen gegen RB Leipzig am Dienstag. Wir müssen uns ihn merken, denn es gibt nach unseren Informationen die ersten Anfragen für ihn aus der Premier League. Und wir hören, wenn da wirklich jemand konkret werden sollte, liegt der Preis für Nicolas Kühn bei weit über 10 Millionen Euro. So früh oder so weit ist es jetzt aber noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall die ersten Anfragen. Aber klar, mit 17 Scorerpunkten in 15 Spielen macht man auf sich aufmerksam.
Und dann gibt es einen Spieler, den wir uns auch nochmal genauer angucken, dann gegen Leipzig in der Champions League. Arne Engels bei Celtic Glasgow kam aus Augsburg. Philipp Hinze mit allen weiteren Einzelheiten.
Da können wir ohne schlechtes Gewissen den grün-weißen Stempel draufdrücken. Arne Engels zu Celtic. Ein absolut sinnvoller Transfer. Bis hierhin 12 Partien hat Engels absolviert. Davon stand er 9-mal in der Startelf, vor allem an den 3 Champions League Spieltagen. Alle 3-mal in der ersten Elf gewesen und in 12 Spielen schon 8 Scorer, 3 Tore kombiniert mit 5 Vorlagen. Wenn Engels auf dem Platz steht, dann im Schnitt rund 63 Minuten. Wichtiger Spieler direkt für die Grün-Weißen und schöne Geschichte für Engels im ersten Spiel. Gleich mal das Derby gegen die Rangers 3-0 gewonnen und wenn er auf dem Platz stand, dann hat Celtic erst einmal verloren, als Borussia Dortmund die Grün-Weißen einmal kräftig überfuhr. Ansonsten bislang eine richtig, richtig gute Kombi. Arne Engels und Celtic Glasgow, der fühlt sich hier im sehr stimmungsvollen Celtic Park pudelwohl.
Guck mal, der Philipp Hinze, was der wieder für einen Arbeitsplatz hat. Celtic Park,
ja. Champions League. Ich kann ihm eine sehr gute Whisky-Bar in Glasgow empfehlen. Das schreibe ich ihm gleich mal.
Ja, da würde es sich bestimmt freuen.
Ja.
Uns würde sehr freuen, wenn du uns was zu Zagreb Juwel Martin,
so.
Ja auch, Baturina erzählst. Machen wir das zuerst.
Ja, sehr gerne. Martin Baturina, eines der größten Talente in Kroatien überhaupt auf dem Balkan. 21 Jahre ist er jung, bei Dinamo Zagreb. Unter Vertrag in der aktuellen Champions-League-Saison macht er auf sich aufmerksam. 3 Spiele, 1 Tor, 1 Assist und er hat auch schon 7 Einsätze mit der kroatischen Nationalmannschaft. Unter anderem beim 3-3 gegen die Polen, 1 Tor und 1 Assist. Und der will sehr gerne den nächsten Schritt machen. Die Bundesliga sieht er als perfekte Station. Aktuell hat aber noch nicht der Bundesliga-Verein angebissen. Kann vielleicht noch kommen. Ganz interessant, Real Madrid hat ihm ein Angebot unterbreitet über einen 5-Jahres-Vertrag mit einer Zwischenleihe für 2 Jahre in Spanien, hat er gesagt, nee, will er nicht. Er will direkt einen Impact bei einem großen Verein haben. Luka Modric übrigens ein großer Befürworter und Förderer von ihm. Martin Baturina.
Marvin hat uns in den letzten Wochen in den Trainings auch immer wieder gezeigt, dass er einfach ein Stück weit Ausstrahlung hat, Erfahrung mitbringt und natürlich auch eine Führungsqualität, auf die wir speziell in der Situation, wo wir gerade drinnen hängen, ja, auch zählen können.
So rechtfertigt Köln-Trainer Gerhard Struber den Torwartwechsel. Marvin Schwäbe zurück im Kasten. Jonas Urbich muss zuschauen, Patrick.
Herr Schwäbe, natürlich eine andere Ausstrahlung nochmal von hinten raus. Sehr angesehen in der Kabine, bei den Spielern auch. Hat er noch einen Vertrag bis 27, großer Rückhalt. Aber was machen wir jetzt mit Urbich, Plätti?
Ja, auf jeden Fall war das so nicht einkalkuliert. Jonas Urbich, 21 Jahre jung, gilt ja für nicht wenige Experten als eines der kommenden deutschen Torhüterjuwele. Er hat noch einen Vertrag bis 2026. Wir haben euch bereits im Transfer-Update berichtet, dass er nicht vorhat, diesen Vertrag zu verlängern nach heutigem Stand, weil eben das Interesse aus dem Ausland bereits sehr konkret ist und es gibt Anfragen aus der Bundesliga. Jetzt ist er zur Nummer 2 degradiert worden. Das ist aus Urbichs Sicht ein Schock, das muss man klar so sagen. Klar, war nicht immer alles erst rein, aber ein junger Torwart, den man natürlich jetzt mit so einer Entscheidung auch ein Stück weit verunsichert. Und das muss natürlich auch den Kölner klar sein. Ab dem Moment, wo du ihn jetzt degradierst zur Nummer 2, wird der Marktwert sinken. Also die Gefahr ist schon hoch, dass er bei einem Wechsel im Sommer weniger Ablöse generiert, als wäre er bis zum Sommer Stammspieler. Aber der Sportliche steht beim 1. FC Köln aktuell im Fokus. Der Abgang im Sommer ist weiterhin wahrscheinlich, aber durch diese Degradierung zur Nummer 2 wird eben nach unserer Information auch ein Winterwechsel von Urbich nicht mehr ausgeschlossen. Alles noch in der frühen Phase, gibt noch keine konkreten Verhandlungen mit irgendeinem Verein. Urbich loyal, haut sich voll rein und will jetzt alles dafür tun, sich seinen Nummer 1-Status wieder zurückzuerarbeiten. Und man muss übrigens auch mal abwarten in Köln. Struber haben ja schon drüber berichtet, ganz wichtiger Sieg. Keller wackelt, gab es auch viele Gerüchte. Alexander Rosen kursiert im Markt, dass das ein Kandidat sei für die Kölner. Haben wir gecheckt, jetzt erstmal noch nichts dran, kann vielleicht noch was werden, abwarten.
Hängt natürlich auch an
der. Viel los bei den Kölnern.
Ja, immer viel los bei den Kölnern. Immer viel los, auch auf Schalke, wenn nicht sogar noch immer ein bisschen mehr. Und da gab es zumindest am Wochenende mal den ersten Punkt für Kees van Wonderen. Das sorgt aber natürlich für überhaupt keine Erleichterung. Man ist abgerutscht auf Relegationsplatz 16 in Liga 2. Und Kees van Wonderen bekommt jetzt Verstärkung im Trainerteam.
Ja, der Druck ist riesig. Deshalb haben sie zu einer Maßnahme gegriffen, die interessant ist. Tim Hoogland, der Ex-Schalke-Profi, der stockt jetzt eben den Kader, der Trainer sozusagen auf, ist jetzt der Co-Trainer von Kees van Wonderen, hat ein Riesen-Standing im Verein. U19, U17 hat er als Co-Trainer bereits gecoacht. Und was ganz interessant ist, er macht gerade seine UEFA-Pro-Lizenz. Gerade hat er noch die A-Lizenz, ähnlich wie Jakob Fimpel, von dem ja einige auch im Umfeld sehr überzeugt waren. Man kann mit der aber nicht trainieren. Die schließt er gerade ab, Online-Module und dann auch in Wales. Gibt schon den einen oder anderen, der sagt, wenn das mit van Wonderen in die Hose geht und der das Ganze vielleicht irgendwann abgeschlossen hat, dass er vielleicht einer sein kann für mehr. Aber Van Wonderen muss jetzt auf jeden Fall Siege holen. Und ganz interessant, Torwart, ne?
Ja.
Justin Hekerin.
Das jetzt war ja dieses Spezialcasting, nennen wir es mal so. Jeder bekommt 2 Spiele, dann wird entschieden und die Entscheidung ist gefallen.
ja, in meinen Augen ein Rumgeeiere. Also rund Torben Hoffmann, jetzt wieder zur Nummer 2 degradiert. Und vielleicht hast du eine Erklärung, Hegren, was hat er, was kann er, warum hat sich Schalke für ihn jetzt schon wieder als Nummer 1 entschieden? Er war ja bereits die Nummer 1.
Ja, er strahlt grundsätzlich schon eine große Ruhe aus, muss man sagen. Auf der Linie ist er sehr stark, auch am Fuß. Aber ich bin schon überrascht, weil sie Torben Hoffmann geholt haben, weil sie überzeugt von ihm waren. Ben Manga auch, der Kaderplaner. Also das ist schon ein Schlag ins Gesicht für Manga, auch für Hoffmann. Am Ende haben sie sich für das Talent entschieden, anders als die Kölner im Übrigen.
Sonntag geht es dann gegen Jan Regensburg für den FC Schalke 04. Und hier geht es jetzt um Elijah Scott. Den stellt uns Dennis Bayer im Scouting Report genauer vor.
Elijah Scott, das ist ein Name, den kann man sich rund um den VfB mal merken. Innenverteidiger, 18 Jahre, ist fester Bestandteil in der U19, hat auch schon die ersten Erfahrungen in der zweiten Mannschaft, also in der dritten Liga gesammelt. Und vor allem in der Youth League, in der Jugend Champions League hat er auf sich aufmerksam gemacht, weil er extrem viel mitbringt. Ist ein defensiv sehr starker Innenverteidiger, läuft 37 km/h fast, das ist extrem schnell und ist auch ein sehr lernwilliger Spieler, der aber noch so ein bisschen Bedarf hat im taktischen Bereich und auch im Spiel mit dem Ball noch dazu zu lernen. Aber jemand, den der VfB auf dem Schirm hat, mit dem sie einen klaren Plan haben Richtung Profis und der auch anderen Vereinen aufgefallen ist, unter anderem Milan oder PSG, haben ihn auf dem Zettel.
Dankeschön, Dennis, für diese Infos. Das war Transfer Update, die Show XXL für diesen Montag. Gibt gleich noch nach einer kurzen Pause hier bei Sky Sport News die Nachspielzeit.
Dranbleiben.
Für alle YouTube-Zuschauer. Wir sehen uns am Freitag wieder. Danke euch beiden. Und gute Zeit. Bis dann.